Aus Gottes Wort lesen wir folgende Worte. Die Liebe ist also die Erfüllung des Gesetzes. Und dieses beachtet als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, wo wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unser Heil näher, denn als wir glaubten, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist aber nahe. Wir wollen das Haupt noch einmal neigen zum Gebet. Wir danken dir, Herr, dass du uns einen Tag der Erlösung in Aussicht stellst. Einen Tag der Rettung. Rettung aus der gegenwärtigen, aber auch der künftigen Not. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du in die Welt kamst, um uns zu retten. Und wir danken dir, Herr, dass wir bereits in diesem Heil stehen dürfen. Wir danken dir, Herr, dass wir in deinem Wort ein Licht haben, das uns in dieser dunklen Zeit begleitet. Wir bitten dich, Herr, erleuchte unsere Herzen, unsere Sinne, an diesem Nachmittag, hilf uns, Herr, dein Wort und mit deinem Wort unsere Zeit zu verstehen. Hilf uns, Herr, dich zu lieben, auch wenn wir dich nicht verstehen können. Wir danken dir, Herr, für die vielen deiner Kinder, die heute Nachmittag zusammengekommen sind, um zu feiern, Gemeinschaft zu haben. Herr, wie herrlich ist das, und es ist in der Tat ein Vorschmack jener großen Gemeinschaft, zu der du uns einladen wirst. Schenke jetzt Gnade, Herr, zu rechtem Reden, zu rechtem Hinhören und zu rechtem Hingehen mit dem, was du uns geschenkt hast. Amen. Die Zeit bleibt nicht stehen, so heißt es im Volksmund. Wenn von Zeichen der Zeit die Rede ist, und unser Thema heute Nachmittag lautet, ich weiß nicht, wer es formuliert hat, ich weiß auch nicht genau, was er sich dabei vorgestellt hat, aber wir wollen versuchen, über dieses Thema einiges zu sagen. Wenn von Zeichen der Zeit die Rede ist, dann wohl von Vorkommnissen, dann wird wohl an Vorkommnissen gedacht, welche die Richtung, das heißt die Tendenz einer Zeit, angeben. Ob wir die Zeichen der Zeit erkennen können, und das ist unsere Frage, können wir die Zeichen der Zeit erkennen? Ob wir das können, hängt von einigem ab. Zum Beispiel hängt es davon ab, an welchen Bereich im Leben wir denken. Zum Beispiel, wenn wir an die Gesundheit der Menschen denken. Die Ärzte sind interessiert an der Gesundheit von Menschen. Einige vielleicht auch an ihrer Krankheit, damit sie einen längeren und besseren Urlaub machen können. Aber das wollen wir ihnen zunächst nicht vorwerfen. Wenn wir an die Gesundheit von Menschen denken, dann gibt es Zeichen der Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie je daran gedacht haben. Aber es gibt Menschen, die machen an dieser Stelle Überlegungen und fragen sich, lebt man zum Beispiel gesünder als früher? Und dann kann man hinweisen auf das Alter von Menschen oder auf die Zahl der Kranken und so weiter. Es gibt Statistiken. Und dann könnte man von Zeichen sprechen, von einer Tendenz anhand von einigen Vorkommnissen. Oder man kann an die Sportwelt denken und an die Unterhaltung. Treibt man heute mehr Sport als früher? Welche Zeichen haben wir heute? Gibt es mehr Menschen, die Sporturlaub machen? Gibt es mehr Berufssportler und so weiter? Was für Zeichen haben wir da in unserer Zeit? Die Statistiksammler haben hier dann genug zu tun. Aber das ist nicht unser Thema heute Abend. Ich nehme an, heute Nachmittag, ich nehme nicht an, dass der Formulierer unseres Themas daran dachte. Aber das könnte eine Hilfe sein, um den Begriff Zeichen der Zeit zu verstehen. Denken wir an die Künste. Was für Zeichen haben wir da in unserer Zeit? Sind Menschen heute ästhetischer gesonnen als früher? Welche Tendenzen sind da? Was ist die Tendenz in der Malkunst? Was ist die Tendenz in der akustischen Kunst, in der Baukunst und so weiter? Ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen von einem christlichen Architekten, der an den Bauten gewisse Zeichen sah von den bestimmten verschiedenen Zeiten. Ein sehr interessantes Thema, die Zeichen einer Zeit im Bereich der Kunst zu studieren. Aber das wird wohl auch nicht unser Thema heute Nachmittag sein. Aber es illustriert, was wir besprechen. Kommen wir näher, wenn wir an Religion und Moral denken. Wie religiös sind Menschen heute? Ich habe gehört, sie seien heute etwas religiöser als vor einigen Jahren. Aber das müsste nicht heißen, dass sie christlich religiös wären. Religiös aber schon. Die Zeit des Atheismus scheint fast vorbei zu sein. Wir scheinen in einer neuen Religionsphase zu sein. Dann kann jemand fragen, was spricht dafür? Das ist die Frage nach den Zeichen. Den Zeichen unserer Zeit, das heißt nach der Tendenz. Wo geht es hin? Woher kamen wir? Waren Menschen einmal moralischer oder sind wir heute auf einer höheren Ebene des Morals? Wir könnten an die Weltgeschichte denken. Und da sind die Journalisten sehr tätig und wollen dann im Lichte der Vergangenheit einiges feststellen über unsere Zeit. Und einige wagen sich in die Prognose. Und einige werden sogar wissenschaftliche Futurologen, sprechen also von Tendenzen, die in die Zukunft weisen. Wo geht's hin mit der Weltgeschichte? Christen ereifrigen sich auch auf diesem Gebiet. In einigen Zeitblättern kann man lesen von Tendenzen. Es wird dahin gehen. Alles, was wir oder eine Menge von dem, was wir heute erleben, ist in der Bibel identifizierbar. Der Irak zum Beispiel und so weiter, die Vereinigung Deutschlands sogar. Und das weist darauf hin. Das sind Zeichen, sagt man. Weltgeschichte. Ich meine aber, dass der Fragesteller bzw. der Themenformulierer an Gottes Geschichte dachte. Ich weiß es nicht, aber ich glaube ganz bestimmt, dass er uns aufrufen wollte, nicht gleichgültig zu sein in Bezug auf das, was um uns her geschieht. Und das ist etwas Gutes. Ob wir die Zeichen der Zeit erkennen können, hängt im Weiteren davon ab, ich habe eben gesagt, es hängt davon ab, an welches Gebiet wir denken. Es hängt aber auch im Weiteren davon ab, welche Uhr wir gebrauchen. Denn die Uhr zeigt uns die Zeit des Tages an. Man kann die Weltgeschichte sehr schnell und sehr wohl mit einer Uhr vergleichen. Am Anfang der Welt sah es so aus und dann war es vielleicht 6 Uhr morgens. Und dann um 9 Uhr morgens sind wir an der Stelle und so weiter. Wenn wir jetzt keine Uhr haben, wie die unsrigen, wir haben nur bestimmte Ereignisse in unserer Zeit, würden diese als eine Uhr gelten? Oder brauchen wir noch eine Uhr? Es gibt solche und sehr viele heutzutage, die das Horoskop als eine Uhr benutzen, um unsere Zeit zu lesen. Sie wollen anhand des Horoskops, anhand dieser Uhr uns zeigen, wo wir sind. Wir wären zum Beispiel, sagen einige, in der Zeitepoche des Wassermanns. Stimmt das? Sie lesen offenbar kein Horoskop. Gutes Zeichen. Wir würden also in einem neuen Zeitalter leben. Aber diese Uhr, das hat sich gezeigt, ist nicht zuverlässig. Sie ist schon von vornherein nicht wissenschaftlich und sie ist auch nicht geschichtlich zuverlässig. Es gibt aber eine Uhr, die ist zuverlässig. Und diese ist die Heilige Schrift. Und wenn wir anhand der Heiligen Schrift versuchen, unseren Weg zu beschreiben und zu wissen, wohin wir gehen sollen, dann tun wir wohl. Nur, und jetzt komme ich zu einer weiteren Frage, ob wir die Zeichen der Zeit erkennen können, hängt auch davon ab, ob wir die Uhr Gottes in rechter Weise lesen, ob wir Gottes Zeituhr verstehen können. Marius Barr macht darauf aufmerksam in seinem Buch vom vorigen Jahr, Zeitbomben der Weltgeschichte, dass man am Anfang der christlichen Geschichte bereits einen oder zwei Zeiger an dieser Uhr wegwarf und somit heute nicht mehr imstande ist, die Zeichen der Zeit an dieser Uhr zu lesen. Gott hätte zum Beispiel Israel in den Raum gestellt, anhand von dem wir gewisse Tendenzen ablesen könnten. Wenn man aber sage, so Marius Barr, dass die Gemeinde Jesu Israel enterbt und nun der Erbe ihrer Verheißungen wäre, der Verheißungen Israels, dann hätte Israel also nicht mehr diesen Auftrag. Wenn dann aber Gott weiterhin mit Israel uns etwas sagen wollte, dann wären wir nicht mehr imstande zu verstehen, weil wir Israel erledigt haben. Israel ist für uns als Thema Gottes dann erledigt. Und dann sind wir nicht imstande, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Ich stimme diesem in großem Maße zu. Ich glaube schon, dass Gott Israel als Uhrzeiger gegeben hat, mit dem wir dann gewisse Tendenzen in der Zeit erkennen können. Allerdings, um das hier aus dem Weg zu kriegen, ich will nicht lange darüber über Israel sprechen, aber in dieser Verbindung spricht man immer wieder von einer Zeitgeneration. Das griechische Wort aber lässt sich nicht nur so übersetzen mit einer Zeitgeneration von 25 bis 80 Jahren. Der Spielraum wäre groß. Wir haben jetzt schon bereits mehr als 40 Jahre seit der Staatsgründung Israels. Manche sagten 40 Jahre und dann müsste der Herr bald kommen. Dann müsste die Entrückung also bald da sein. Das ist wieder ein Nicht-Recht-Lesen der Uhr Gottes. Denn das griechische Wort für Generation bedeutet auch Volk. Und wenn wir die Stellen im Neuen Testament, wo dieses Wort vorkommt, etwas näher konsultieren, dann stellen wir fest, dass Jesus in der Tat nicht von einer Zeitspanne spricht, von einer Generation von 25 oder 40 Jahren, sondern er spricht vom Volk Israel. Und dieses Volk wird nicht vergehen, bis das geschieht, wovon Gott gesprochen hat, wovon Jesus gesprochen hat. Diese Uhr will uns nicht genau sagen, wo wir sind an der Uhr Gottes, aber sie helfen uns, Tendenzen festzustellen, Zeichen der Zeit in diesem Sinne. In meinem eigenen Bibelstudium habe ich die Wichtigkeit erkannt, manche Begriffe unseres christlichen Vokabulars anhand der Schrift noch einmal zu überdenken. Das gilt auch für die Zeitbegriffe. Vielleicht sollte ich diesen Satz noch einmal lesen. Vielleicht haben wir nicht ganz gehört. In meinem eigenen Bibelstudium habe ich die Wichtigkeit erkannt, manche Begriffe unseres christlichen Vokabulars anhand der Schrift noch einmal zu überdenken. Das gilt auch für die Zeitbegriffe, die in Verbindung mit der Wiederkehr Christi gebraucht werden. Zum Beispiel spricht die Heilige Schrift von den letzten Zeiten in 1. Petrus 1, Vers 20. Ich lese aus diesem Text. Da heißt es in 1. Petrus 1, Vers 20, der zwar zuvor ersehen war, vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart wurde am Ende der Zeiten oder in den letzten Zeiten euretwegen. Das ist interessant. Für Petrus sind die letzten Zeiten an der Uhr Gottes bereits in seiner Zeit aufgetreten. Was müssen wir denn von unserer Zeit sagen? Für Petrus ist das Kommen von Jesus Christus ein Zeichen der Zeit. Jesus sagt, ihr könnt von den Wolken und der Sonne und so weiter ablesen, wie das Wetter sein wird. Aber ihr seid nicht imstande, die Zeichen der Zeit zu lesen. Das heißt, sie waren nicht imstande, Jesus als Messias zu erkennen. Dass also die Zeit erfüllt war, die Gott im Alten Testament verheißen hatte. Diese Zeit war jetzt da. Und dieser Jesus von Nazareth war zu lesen. Er war Zeichen der Zeit, das zu lesen war. Sie haben ihn aber nicht verstehen können. Sie haben das Zeichen, das große Zeichen seiner Zeit und die Zeichen, die er tat, nicht erkennen können. Weiter lesen wir in 2. Timotheus Kapitel 3. 2. Timotheus 3, 1 bis 8. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, hier ist von letzten Tagen die Rede, schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer und so weiter und so weiter. Eine lange Liste. Und dann heißt es in Vers 8, gleicherweise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen zerrütteten Sinnes, untüchtig zum Glauben. Haben Sie mitgekriegt, dass Paulus zwei Zeitformen benutzt? Am Anfang dieser Texteinheit gebraucht er die Zukunftsform. In den letzten Zeiten, in den letzten Tagen werden kommen. Aber am Ende dieses Textes sagt er, diese Menschen, die kommen sollen, sind jetzt da. Mit anderen Worten, für Paulus lebt man in den letzten Zeiten, in den letzten Tagen. Dann haben wir in 1. Johannes 2, Vers 18 den Ausdruck, die letzte Stunde, letzte Zeiten, letzte Tage, letzte Stunde. Es wird sehr konkret. Aber bei diesen drei Formulierungen handelt es sich um dieselbe Zeit. Die Zeit, in der man lebt, seit Jesus gekommen ist, sind die letzten Zeiten, die letzten Tage, die letzte Stunde an der Weltuhr Gottes. Johannes sagt in 1. Johannes 2, es ist jetzt die letzte Stunde. Damit vergleicht er die Weltgeschichte mit einer Uhr. In 1. Timotheus 4, Vers 1 lesen wir: Der Geist aber sagt deutlich, Paulus ist Prophet, und so wie der Geist Gottes Propheten im Alten Testament Offenbarungen schenkte und sie führte, so tut er es auch bei Paulus. Und Paulus kann also jetzt die Offenbarung, die er durch den Geist bekommen hat, weitergeben. Der Geist sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und so weiter anhangen werden. Dies sind Zeiten, die später kommen als die Zeit von Paulus. Diese Formulierung bezieht sich nicht auf die Uhr oder auf die großen Zeichen der Zeit in Bezug auf die Wiederkunft Christi. Höchstens machen sie deutlich, dass eine längere Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu Christi eintreten sollte. Ich will noch darauf zu sprechen kommen. Im Neuen Testament erwartet man eine längere Zeit. Jesus selbst deutet an, dass er nicht pünktlich für menschliche Begriffe kommen wird. Als Bräutigam wird er verziehen und erst mit Mitternacht erscheinen. An der Weltenuhr Gottes ist also die Wiederkunft Christi spät. Von diesem Zeitraum zwischen Himmelfahrt und Wiederkehr Jesu Christi sagt die Schrift nun Folgendes. Und jetzt will ich von der Schrift her zeigen, was man erwartet an Ereignissen zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu Christi. Und damit müsste sehr bald klar sein, dass die sehr schnell sich verbreitet habende Theologie, die Auffassung in der Theologie, dass man zur neutestamentlichen Zeit Jesu Rückkehr wieder erwartete, nicht biblisch ist. Hören wir, was Jesus sagt. Haben Sie bitte Geduld. Es wird eine lange Liste sein. Aber ich will mir Zeit nehmen, sie zu lesen. Jesus erwartet vor seiner Wiederkehr folgende Ereignisse: Das Altwerden und den Tod des Apostels Petrus. Johannes 21. Er wird nicht wiederkommen, bevor Petrus alt geworden ist und gestorben ist. Zweitens. Jesus erwartet einen Zeugendienst des Apostels Paulus in Rom. Er wird also nicht wiederkommen, bevor Paulus in Rom ist. Das ist also klar, er kann nicht jederzeit kommen zur neutestamentlichen Zeit. Es gibt ganz genaue, hinausschiebende Zeichen. Drittens, in der Offenbarung sagt Jesus, dass die Gemeinde in Smyrna 10 Tage Drangsal zu erwarten hat. Ob das nun 24-stündige Tage sind oder nicht, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall kommt Jesus nicht, bevor diese da sind. Viertens, Jesus erwartet die Zerstörung Jerusalems in Lukas 21. Die Gemeinde weiß also, Jesus kommt nicht wieder, bevor Jerusalem zerstört ist. Sie wusste nicht, dass das 70 nach Christus geschehen werde. Aber sie wusste, dass er nicht sogleich kommen konnte. Fünftens, Jesus erwartet die Zerstreuung der Juden in alle Welt. Wiederum Lukas 21. Jesus sagt, dass falsche Messias auftreten werden. Matthäus 24. Er erwartet die Verführung vieler Menschen. Er erwartet Kriege. Nun, von denen haben wir reichlich an Zahl seit jener Zeit. Er erwartet Hungersnöte, Matthäus 24. Erdbeben. Weltweiten Christushass. Ich glaube nicht, dass wir den schon haben. Stellen Sie sich das vor. Es wird nicht so bleiben, dass wir uns so schön ruhig versammeln können. weltweiter Christushass kommt, bevor Jesus wiederkommt. Jesus erwartet großen Abfall. Matthäus 24, 2. Thessalonicher 2, sagt Paulus dasselbe. Er erwartet verbreitete Untreue unter seinen Kindern. Er erwartet falsche Propheten, zunehmende Gesetzlosigkeit, die haben wir. Zunehmende Lieblosigkeit, die haben wir ebenfalls. Weltweite Verbreitung des Evangeliums, das geschieht heute. Jesus erwartet ferner eine weltweite Prüfung, Offenbarung Kapitel 3. Die dürfte auch heute im Gange sein. Aber ganz konkret erwartet er in Judäa, nach Matthäus 24, eine Flucht. Und nach Vers 21 in diesem Kapitel eine große Drangsal. Störungen im Weltraum. Paulus in seinen Briefen erwartet Folgendes. Die Liste ist hier nicht so lang. Er erwartet die Ankunft seiner Briefe. Er ist Prophet. Er schreibt nicht umsonst an Korinth. Er schreibt in der Erwartung, dieser Brief wird ankommen und dort gelesen werden. Er schreibt an die Christen in Galatien, in der Erwartung, dieser Brief wird ankommen. Jesus kommt nicht, bevor der Brief ankommt. Das sind kleine Hinweise, kleine Zeitangaben. Paulus erwartet die Rückkehr, seine eigene Rückkehr nach Philippi. Jesus wird nicht wiederkommen, wenn er im Gefängnis in Rom ist. Er wird zuerst nach Philippi kommen, Philipper 1. In 2. Timotheus berichtet er den Kollegen Timotheus, Jesus wird nicht wiederkommen, bevor er stirbt. Er sagt das nicht so, aber er spricht von seinem Tod. Er weiß, er wird sterben. Er spricht von schweren Zeiten, die immer schlimmer werden, in 2. Timotheus 3, wo ich eben gelesen habe. Fünftens, Paulus erwartet das Hervorkommen des Gesetzlosen, den wir Antichristus nennen, in 2. Thessalonicher 2. Dann sagt vielleicht jemand, aber die Entrückung kommt doch vorher, nicht nach diesem Text. Unser Versammeltwerden zu ihm kommt nicht, bevor dieser Gesetzlose da ist. Das heißt nicht, dass wir das alle wissen müssen, dass er da ist. Aber er wird da sein, bevor Jesus kommt. Petrus teilt uns auch einiges mit, das geschehen wird, bevor Jesus wiederkommt. Dreierlei ist hier zu nennen. Petrus erwartet nach 2. Petrus 1 sein Ableben. Er erwartet das Aufkommen von falschen Lehren, Kapitel 2, Vers 1. Und er erwartet sogar den Tod der apostolischen Väter, das heißt der älteren Leute der apostolischen Zeit. Also, es ist nicht so, dass man zur neutestamentlichen Zeit die Wiederkunft Jesu Christi in jener Zeit erwartete. Was haben wir dann aber von dem Wort des Paulus zu halten, wenn er in 1. Thessalonicher 4 sagt, wir, die wir übrig bleiben. Das ist doch ein konkreter Hinweis, dass er erwartet, dass er am Leben sein wird, oder nicht? Nein. Das ist eine Redewendung, die nicht besagt, dass er unbedingt am Leben sein wird. Er lehrt uns hier so zu sprechen, wie Gemeinde Jesu immer gesprochen hat. Sie will bereit sein, vorbereitet zu sein, wenn Jesus kommt. Und muss so sprechen, wenn Jesus heute käme, wir sind jetzt am Leben, dann wird Jesus zwei Gruppen verändern. Die Gestorbenen werden auferstehen mit einem neuen Körper. Aber die, die leben, werden ebenfalls verändert werden und denselben Körper bekommen. Nur nicht durch Auferstehung, sondern durch Verwandlung. Das, so muss man sprechen. Wir, ja, man kann nun ganz genau sagen, wenn wir noch leben, aber wir sprechen ja im Alltag selbst nicht so. Die Bibel spricht so, wie wir sprechen. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben Ereignisse aufgezählt, die die Schrift erwartet, bevor Jesus wiederkommt. Aber sie sagt auch, was für eine Zeit das sein wird, sodass wir einigermaßen erkennen können. Sie beschreibt diesen Zeitraum zwischen Himmelfahrt und Wiederkehr. Sie sagt, dass das Licht des Evangeliums vorangehen wird. Matthäus 24, Vers 14. Das Evangelium, die gute Botschaft von Christus, wird in aller Welt verkündet werden. Das geschieht nicht von heute auf morgen, über Nacht. Das ist ein Prozess. Das heißt, das Licht des Evangeliums verbreitet sich allmählich, bis es die ganze Welt erreicht hat. Doch, und dies ist ein merkwürdiges Phänomen, doch ist die Zeit zu gleicher Zeit auch sehr dunkel. Früher hat man einen immer helleren Tag erwartet mit der Verbreitung des Evangeliums, denn das Evangelium würde ja die Gesellschaft verwandeln. Nicht notwendigerweise. Wo das Evangelium hinkommt und angenommen wird, dort verwandelt es Menschen. Und mit der Zahl von Menschen in einer lokalen Gesellschaft, die verändert werden, verändert sich natürlich das Leben an diesem Ort bzw. in dieser Region. Aber das bleibt immer begrenzt, sodass wir zu gleicher Zeit helles Licht und sehr dunkle Schatten haben. Und vielleicht wissen Sie, je heller das Licht, umso dunkler kann der Schatten sein. Und das ist immer wieder der Fall, wo das Evangelium am hellsten leuchtet. Da haben wir oft die gröbsten Sünden nur um die Ecke. In der Schattenseite haben wir furchtbare Sünde, weil man sich gegen das Licht auflehnt. Und da hat der Satan dann seine Tätigkeit, sodass von Himmelfahrt bis Jesu Wiederkunft wir zwei Entwicklungen haben. Wir haben die Entwicklung des Evangeliums, es verbreitet sich in alle Welt. Wir haben auch die Entwicklung der Sünde, sodass Paulus sagen kann, das Geheimnis der Bosheit, der Sünde, entwickelt sich hin zur Reife und wird dann personifiziert erscheinen in Form des Antichristus, der beseelt ist von Satan selbst, dieselbe Farbe trägt wie Satan, wie die Drache, rot, so in der Offenbarung. Die biblische Beschreibung der Endzeit ist also auch eine sehr dunkle. Es ist Nacht in der Welt. Erst das Erscheinen Jesu Christi bringt den Tag. So habe ich aus Römer 13 am Anfang gelesen. Es ist, sagt Paulus, schwere Zeit, 2. Timotheus 3. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist am Werk. Es gibt viele, sagt die Schrift, die sich gegen Christus stellen. Das sagt Johannes schon in 1. Johannes 2. Es gibt jetzt bereits viele, die gegen Christus sind. Und dies wird zunehmen, bis der Antichristus da ist. Jesus sagt sogar, zur Zeit der Wiederkunft des Herrn dürfte kaum Glauben zu finden sein. So verbreitet wird der Unglaube sein. Petrus spricht davon in 2. Petrus 1, Vers 19, dass auch in uns eine gewisse Dunkelheit ist, trotz unserer Erleuchtung. Der Hebräerschreiber spricht davon, dass wir mit der Umkehr erleuchtet werden. Aber diese Erleuchtung ist nicht total vollkommen. Petrus sagt, das Wort Gottes ist wie eine Lampe, wie eine Leuchte, die in einem dunklen, trüben Ort leuchtet. Wo ist dieser Ort? In uns. Denn er sagt, bis der Morgenstern aufgehe. Wo? Nicht um uns am Horizont. In uns, in unseren Herzen. Paulus drückt Ähnliches aus in 1. Korinther 13. wenn er sagt, jetzt sehen wir unklar. Aber eines Tages werden wir klar vor Augen haben und klar erkennen können. Unsere Unfähigkeit, Gott zu verstehen, seine Wege, auch die Zeichen der Zeit, auch die Bibel, wird aufhören. Es wird nicht dunkel sein in unserem Denken. Jetzt tasten wir uns gleichsam vor mit Hilfe der Heiligen Schrift. Aber eines Tages, wenn Jesus kommt, wird alles hell sein. Also, ob wir die Zeichen der Zeit verstehen, hängt davon ab, wie wir unsere Uhr lesen, die Uhr der Heiligen Schrift. Und sie muss genau gelesen werden. Wir dürfen in der Heiligen Schrift nicht das lesen, was sie nicht sagt. Und diese Rede, die wir in evangelikalen Kreisen so verbreitet haben, Endzeitzeichen, diese Rede kennt die Heilige Schrift kaum. Die ganze Zeit seit Himmelfahrt ist letzte Zeit, ist Endzeit. Denn das Kommen des Messias bringt die Wehen der Endzeit dieser Welt in diese Welt. Und die ganze Zeit ist heute eine grundsätzlich andere als die Zeit, in der Israel im Raum war. Israel erwartet ein messianisches Reich. Israel erwartet irdische Segnungen. Mit dem Kommen des Messias wird klar, dass wir zuerst Abbau der Gesellschaft haben, erst Abbruch dieser Welt und dann kommt eine neue Welt. So ist Gott heute dabei, während diese alte Welt zugrunde geht. Petrus sagt, das Ende aller Dinge ist herbeigekommen. Während diese Welt ihr Ende nimmt, auf ihr Ende zugeht, ist Gott dabei, bereits jetzt in dieser Nacht etwas Neues hervorzubringen. Und dieses Neue sind wir, seine Gemeinde. Und wir warten auf den Tag, wo er uns erlösen wird aus dieser dunklen Welt. Und dann wissen wir, nachdem wird diese Welt zugrunde gehen. Und dann wird Gott eine neue Welt errichten. Eine Welt, wo der Himmel auf der Erde sein wird. So sagt es Petrus. In der Offenbarung steht es so. Ferner, ob wir die Zeichen der Zeit erkennen können, hängt davon ab, in welcher Welt wir leben. Was meine ich damit? Lassen Sie mich einige Bibelstellen lesen. Zuerst Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3 beginnt mit Vers 1. Er macht in Kapitel 2 eine interessante Beobachtung beziehungsweise stellt eine merkwürdige Frage. Die sollte man eigentlich im Gedächtnis haben, wenn man Kapitel 3 liest, denn auf diesem Hintergrund spricht er so. Vers 20, wenn ihr mit Christus den ersten Dingen dieser Welt, den Elementardingen dieser Welt, abgestorben sind, was lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als würdet ihr in der Welt leben? Für Paulus lebt man nicht in dieser Welt, wenn man Christ ist. Das zeigt uns, dass die Formulierungen der Schrift in ihrem Zusammenhang zu verstehen sind. Dieselbe Formulierung kann dies oder das bedeuten. Ich kann zu gleicher Zeit sagen, ich lebe in dieser Welt und ich lebe nicht in dieser Welt. Das hängt vom Aspekt ab. Wovon spreche ich? Das eine Mal spreche ich von meinem Leben im Leib. Und ich sage, ich, Herbert Janssen, mit meinem Leib, mit dem ich noch verbunden bin, lebe in dieser Welt, auf dieser Erde. Auf der anderen Seite sage ich, mein innerer Mensch, ich, Herbert Janssen, ich bin Geist, der Leib ist nur mein Zelt, aber ich selbst bin ein neuer Mensch. und ich lebe im himmlischen Raum mit Christus zusammen, Epheser 2. Und ich lebe nicht in dieser Welt. Das heißt, diese Welt ist nicht mein Zuhause, der Boden, in dem meine Wurzeln ihren Lebenssaft holen. Das ist, was Paulus hier meint. Was tut ihr, als ob diese Welt eure Welt wäre? Wenn ihr Fische seid, dann ist das Wasser euer Element, nicht die Luft und die Erde. Haltet euch in eurem Element auf. Das müssen wir behalten, wenn wir Kapitel 3 lesen. So seid ihr also mit Christus auferstanden. Seid ihr mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist. In Philipperbrief sagt Paulus, Christus ist mein Leben. Besser, zu leben heißt für mich Christus. Ein Wort, eine Person. Um diese Person dreht sich alles im Leben von Paulus. Seine ganzen Verlangen sind absorbiert mit dem Gedanken Christus. Christus ist sein Leben, der Inhalt seines Lebens, das Ziel seines Lebens. Und wenn er oben ist beim Vater, dann sollten wir seine Welt suchen. Wo Christus ist, sitzen zur Rechten des Vaters. Trachtet nach dem, was droben ist. Trachtet nicht nach dem, was auf der Erde ist. Überhaupt nicht. Sollen wir keine Missionsarbeit hier tun? Sie verstehen, ja? Man muss lernen, seine Bibel zu lesen. Im letzten Sinne. Das heißt, die Dinge dieser Erde sind nicht das Eigentliche, wonach ich trachte. Woran denke ich letztlich eigentlich? Das ist hier die Frage. Paulus stößt auf den Grund des christlichen Denkens in Kolosse. Was wollt ihr eigentlich? In welcher Welt lebt ihr eigentlich? Was wollt ihr an dem Tag, an dem ihr morgens aufsteht und in den Tag hineingeht? Was wollt ihr heute eigentlich? Ja, ich gehe zur Arbeit. Warum, fragt Paulus. Er hinterfragt alles. Warum gehst du auf die Arbeit? Du hast gesagt, Paulus, alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn Jesus. Und ich habe mir überlegt und mir ist klar geworden, meine Arbeitsstelle ist mir von Jesus geschenkt. Und wenn ich dorthin gehe, dann bin ich von ihm geschickt. Richtig so, sagt Paulus. Dann darfst du gehen. Aber wenn du dir nicht klar bist, dass das dein Platz ist, dann überlege, in welcher Welt du lebst. Was willst du eigentlich? Im Leben eines Menschen ist nichts, das dem Auge entgehen darf, das wirklich Jesus im Blickfeld hat. Dann ist alles einbezogen. Alles wird durch die Brille von Jesus gesehen. Sucht das, was droben ist. Sucht nicht das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, wenn Christus für alle gestorben ist, 2. Korinther 5, dann sind alle, inklusive Paulus, gestorben. Wenn ich an Christus glaube, dass er für mich starb, dann glaube ich, dass ich, Herbert Janssen, am Kreuz vor 2000 Jahren starb. Bin ich gestorben, dann ist diese Welt nicht mehr mein Element. Denn mit der Auferstehung Jesu Christi und seiner Himmelfahrt bin ich zusammen mit ihm in eine andere Welt gekommen. Und die ist mein Element. Da sind meine Gedanken. Da ist meine Liebe. Da ist meine Hoffnung. Wissen Sie, wenn das nicht der Fall ist, werden Sie nie die Zeichen der Zeitgeschichte erkennen. Sie werden Ihre Zeitung gar nicht verstehen. Sie werden nichts von dem verstehen, was heute geschieht in Israel oder im Osten oder im Fernen Osten. Wenn man nicht in der anderen Welt zu Hause ist, hat man keinen wahren Blick für diese Welt. Erst von der Perspektive des Himmels kann man die Erde verstehen. So will es Paulus uns sagen. Der nächste Text, den wir lesen wollen, haben wir in Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, Verse 19 bis 25. Da wir also, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligste im Blute Jesu, welches er uns einweihte als neuen und lebenden Weg durch den Vorhang, das heißt sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Zuversicht des Glaubens, die Herzen besprengt, in Anführungsstrichen, und so befreit von einem bösen Gewissen und, in Anführungsstrichen, der Leib gewaschen mit reinem Wasser, wie das im Alten Testament geschah, nur jetzt geistlich. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Wir bekennen zu glauben, Jesus kommt wieder. Wollen wir das festhalten, nicht loslassen. Ohne zu wanken, denn der Verheißende ist treu und lasst uns aufeinander achten, um anzuspornen zur Liebe und zu edlen Werken, nicht in unserem Zusammenkommen nachlassen, so wie es bei etlichen Sitte ist, zureden, und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. In den weiteren Versen, ab Vers 32, spricht er wieder von diesem Thema. Und dann heißt es in Vers 37, der noch ein sehr, sehr weniges, und der, der kommt, wird kommen und nicht säumen. Vielleicht sagen Sie oder haben Sie mal gesagt, als Sie diesen Text lasen, 2000 Jahre. Hat sich der Hebräerschreiber etwa geirrt? Er zitiert aus dem Alten Testament eine kurze Zeit. Das ist nicht eine Angabe über Zeitlänge, chronologische Zeitlänge. Das ist eine Perspektivaussage. Im Alten Testament geht es um Israel. Hier geht es um die Gemeinde, das neue Volk Gottes. Das Volk Gottes ist immer in Not in einer Welt, die Gott nicht beachtet. Sie ist immer bedrängt. Dieses Volk Gottes ist immer bedrängt. Und mit diesem Wort will Gott sagen, schaut einmal, wenn ihr es mit mir zu tun habt, dann bin ich Herr der Zeit. Und im Vergleich zu dem, was kommt, wird eure Zeit der Not sehr, sehr kurz sein. Paulus drückt das so aus. Ich bin überzeugt, dass unsere Trübsal, unsere schwerwiegende Trübsal, nicht zu vergleichen ist, gewichtmäßig, mit der schwerwiegenden Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Und so ist die Länge der Ewigkeit mit ihrer schwerwiegenden Herrlichkeit nicht zu vergleichen mit dieser kurzen Zeit, die Gemeinde Jesu hier auszuharren hat. Der Kommende wird kommen. Aber eines müssen wir doch beachten. Wenn die Schrift von Zeichen der Zeit gesprochen hat, und diese beziehen sich auf die ganzen 2000 Jahre, wenigstens bis jetzt, seit Himmelfahrt, dann ist es nicht nur so, dass gewisse Dinge aufgezählt und addiert werden, sondern die Schrift zeigt uns, dass diese Ereignisse, Kriege, Hungersnot und so weiter, sich intensivieren. Wir wissen nie, wie schlimm sie werden, aber sie werden schlimmer. Luther hat schon gesagt, vor mehr als 400 Jahren, die Zeit ist so schlimm, sie kann nicht schlimmer werden. Jesus muss bald kommen. Verstehen Sie? Aber ist noch nicht gekommen. Und die Zeit ist schlimmer geworden. Und wir wissen nicht, wie schlimm sie geworden ist, wie schlimm sie werden wird. Aber in dem Maße, wie wir merken, dass es dunkler wird, in dem Maße sollten wir unsere Hoffnung nicht fahren lassen. Wir sollten umso mehr vertrauen. Denn gerade das ist die Gefahr, wenn es dunkler wird, dass wir dann verzagen und dann versagen. Aber die Schrift ruft uns auf, zu vertrauen, gerade wenn es dunkel wird. Können wir die Zeichen der Zeit erkennen? Das hängt von einem jeden von uns persönlich ab. Wollen wir auf den Herrn schauen und auf das, was er uns gesagt hat und auf seinen Zuspruch, und wollen wir weiter vertrauen, egal wie lange es dauern mag. Er wird aber kommen. Vielleicht schon heute für einen oder den anderen von uns. Ich darf Bruder Otto nicht mehr hier begrüßen, aber eines Tages werde ich ihn im himmlischen Raum grüßen. Das wird herrlich sein. Wir wissen nicht, wie bald Jesus für einen von uns kommt, aber wir wollen ausharren und ihm treu dienen, bis er kommt. Herzlichen Dank.